Menschi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt mit dem neuesten Elektro-Toyota-Personenwagen und Nutzfahrzeug.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden natürlich über die Affäre Fischer-Schmitz und SRG, über Karin Keller-Sutter und die UBS im Infight und den Iran-Krieg weiterhin ohne Lösung. Also, nach der Entlassung vom Coach von der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Patrick Fischer, kurz vor der Heim-WM, wegen Urkundenfälschung, hat es letzte Woche einen Gegenschlag gegeben. Der Christoph Mörgli hat in der Weltwoche rassistische und persönlichkeitsverletzende Mails vom SRF-Reporter Pascal Schmitz veröffentlicht, worauf er sofort das Bildschirmverbot bekommen hat. Wie siehst du das, Markus?
Ja, ich finde das eine übertriebene Reaktion. Ich finde das nicht nötig. Das sind Facebook-Einträge gewesen, wo alle jenseits von gut und böse sind. Da muss man gar nichts sagen. Das ist unglaublich, was der geschrieben hat. Aber das ist vor 15 Jahren gewesen. Und irgendwo finde ich, ja, wir alle haben auch schon dumme Sachen gesagt. Und irgendwo, dass man nach 15 Jahren dann gar wieder Konsequenzen tragen muss, das finde ich völlig übertrieben.
Also diese zwei Affären sind also in einen Zusammenhang gebracht worden, obwohl das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist keine zufällige Attacke von der Weltwoche gewesen. Weil, wo sich natürlich wieder reflexartig hinter den Patrick Fischer gestellt hat. Das Ganze hat damit nochmal jetzt grosse Aufmerksamkeit bekommen. Und der Christoph Mörgeli, ja, er als Angreifer in seinem bekannten Stil, von ihm stammt ja der Ausdruck «verdreckle». Angriff auf die SVP hat immer geklagt, dass ich «verdreckle». Und jetzt hat er einen SRG-Mitarbeiter verdreckelt, weil er sich dabei Vorteil für die Haltung der Weltwoche im Fall Patrick Fischer hofft. Was meinst du dazu?
Gut, ich würde es ein bisschen anders interpretieren. Ich meine, beim Patrick Fischer war er in dem Sinn gleich gewesen, dass man eben etwas moralisiert hat, wo auch schon längere Zeit her ist und wo er sich auch entschuldigt hat und wo man hätte können sagen, ja, ist ein Fehler gewesen, er sieht es ein, okay, schwamm drüber. Es geht eher ein bisschen um das, dass wir mittlerweile in der Öffentlichkeit so eine Art von Diskurs haben, wo die Leute jedes Mal, wenn sie irgendetwas Falsches sagen oder falsch machen, gerade abgestraft werden und Konsequenzen müssen tragen. Und das ist nicht gut. Dann gibt's immer mehr so Hösis, die nicht mehr wollen sagen, was sie eigentlich denken oder was sie meinen. Das heisst nicht, dass ich Schimpfen und Beleidigungen und so weiter alles gut finde, aber allen Menschen passiert das ab und zu und man kann sich nachher entschuldigen, ohne dass man nachher gerade muss irgendwie geschlachtet werden. Und ich glaube, es geht ein bisschen um das. Das ist da, was der Mörgli kritisiert. Und er kritisiert das SRG oder das SRF, wie das SRF natürlich genauso jetzt den Patrick Fischer sehr schnell eigentlich vorverurteilt hat und gefunden hat, das geht nicht und so weiter. Und von dem her ist schon ironisch, dass der Journalist, der das gemacht hat, ja, dass der selber eigentlich auch eben unbedachte Sachen gemacht hat vor langer, langer Zeit. Und irgendwann muss man auch mal sagen, schwamm drüber.
Ja, es ist jetzt richtig, dass man das aufpacht. Kommt jetzt nicht recht raus. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammengehören. Er hat sich klar falsch verhalten, der Pascal Schmitz. Liegt zwar lang zurück, ist aber irrelevant. Und der Tristan Brenn, der SRF-Chefredakteur hat sich lange nicht gemeldet zu dieser Sache, obwohl er riesige Wellen geworfen hat. Erst nach einem Interview, wo ich am Donnerstag im Tagi kritisiert habe, dass er da nicht an Bord ist, hat er ein Interview gegeben, gesagt, er sei in einem Sabbatical, obwohl man ihn am 6. Leute gesehen hat. Und er hat gesagt, er sei übrigens nicht dabei gewesen, wo der Pascal Schmitz angestellt wurde. Sagt, wie wenn das relevant wäre? Es geht ja nicht um den Pascal Schmitz oder um ihn als Person, als Tristan Brenn, sondern um die Institution SRG. Und das ist alles wieder verwedelt worden. Finde ich einfach nicht gut.
Also erstens finde ich, dass du gesagt hast, im Interview ist alles richtig und ich finde auch, Tristan Brenn hat jetzt viel zu lange geschwiegen, hätte schon schnell viel früher noch auftreten müssen. Und zweitens finde ich es ein komisches Argument, wie du es richtig sagst, ja, ich habe den nicht angestellt. Das ist ja eigentlich schon eine Distanzierung von Pascal Schmitz. Und ich finde, entweder sagst du als Chef, der muss gehen, ich entlohne gerade. Oder eben nein, er hat da einen Fehler gemacht, aber er sieht sie und es ist alles gut für uns. Und Tristan Brenn hat jetzt eigentlich weder noch gemacht. Das finde ich nicht gut. Aber noch einmal, es geht, und deshalb glaube ich schon, die Affären gehören zusammen. Es geht ein bisschen darum, wie geht man um mit Fehlern, die Leute machen. Und wie weit gibt es eine Verjährung? Wie weit kann man sich noch entschuldigen? Oder wie weit ist das nicht mehr möglich? Und ich finde jetzt halt auch bei Patrick Fischer, finde ich, das ist für mich auch verjährt. Das ist etwas, was vorbei ist, Corona-Zeit. Zeit ist lang her. Von dem her finde ich, ist es klar, dass nachher die SRG selber sich die gleichen Fragen muss stellen lassen. Ja, Kopfendeckel, mit welcher moralischen Instanz sind ihr eigentlich da verbunden, dass ihr andere Leute so abschiessen? Das ist der Punkt von Mörgeli und da hat er auch recht. Und ich meine, es ist, also sagen wir auch mal ehrlich, es ist natürlich eine gute Geschichte, aber es ist eine Geschichte, wo da hast du auch recht, wo genau das aufnimmt, was ich total daneben finde. Oder man soll Kopfendeckel ab und zu können sagen, was man denkt, ohne dass man gerade irgendwie abgeschlachtet wird.
Also, Meldungen am Wochenende Radio SRF 2 haben riesige Hörerflüste. Der Sender hat nämlich nur noch halb so viele Hörer wie vor 6 Jahren. Und der Sender soll in dieser Form aufgegeben werden. Das überrascht. Entschieden sage ich noch nichts, aber vieles deutet darauf hin, dass das kommt. Und das ist interessant, weil die heutige SRG-Generaldirektorin Susanne Wille ist ja während Jahren für Kultur bei SRF als Chefin zuständig war, hat dann mehrere wichtige Sendungen dort abgesetzt. Das Resultat war dann verheerend gewesen. Und jetzt will man den Sender in seiner heutigen Form absetzen. Jetzt haben wir aber gerade in der Debatte um die 200-Franken-Initiative immer wieder gehört. Kultur, das Wichtigste. Die SRG ist das einzige Medium, die einzige Institution, die das bringen kann. Und jetzt, kurz darauf runter, kommt das. Was ist da deine Meinung?
Ja gut, ist ja klar, dass das vor der Abstimmung nicht hätte können sagen. Aber erstens ist ja klar, das war analoges Radio gewesen, Radio, DRS2 hat es ja früher noch mal geheissen. Die sind aus der Zeit gefallen. Nein, es heisst SRF2 jetzt. Aber sie sind aus der Zeit gefallen und die Hörer sind auch weggestorben. Und die SRG hat ja schon lange das Gleiche erfahren, was wir alle erfahren, dass alles geht jetzt richtig digital. Dort sind ganz andere Formen gefragt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir nicht mehr gefragt. Und beim SRF2 ist jetzt die Zeit gekommen. Das SRF2 war eine Ansammlung von sehr vielen, sehr strukturkonservativen Journalisten, die einfach fast keine Reform haben wollen zulassen in ihrem Sender. Und Kulturberichterstattung, da bin ich überzeugt, wird die SRG nicht runterfahren, sondern die wird einfach integriert in die Gefäße, die sie sonst schon haben, Nachrichtensendungen und so weiter, da glaube ich, für den Hörer ändert sich nichts, sondern ein Kanal ist weniger, wo niemand mehr gehört hat. Also ich meine, es kann nicht sein, dass die SRG Radio Lora betreibt, das geht nicht. Und zweitens, es ist die Stunde der Wahrheit und vielleicht hätte man das von der Abstimmung schon können sagen, wäre vielleicht ein bisschen ehrlicher gewesen, aber auch verständlich, dass das nicht aufgebracht haben.
Also die SRG kann es nicht mit den Jungen, hat dort keinen Zugriff, jetzt offenbar auch nicht bei der Kultur. Ich glaube, das wird noch grössere Diskussionen aussetzen. Also reden wir über den Konflikt zwischen der Bundesrätin Karin Keller-Sutter und der UBS verschärft sich jetzt. Letzte Woche Vorschlag vom Bundesrat in Sachen Eigenkapitalvorschriften für die systemrelevante Bank UBS. Die Zahlen sind dann unterschiedlich interpretiert worden. UBS sagt, das bedeutet 20 Milliarden mehr Eigenkapital. Das sind viel zu viel. Der Bundesrat sagt 9 Milliarden und das noch über mehrere Jahre. Du wetterst jetzt auf allen für dich verfügbaren Kanälen gegen den Bundesrat und dabei vor allem gegen Karin Keller-Sutter, wo du lang als Superstar gelobt hast.
Ja, erstens tue ich jetzt auch diesen Kanal noch ausnutzen für das. Nein, ich finde sie immer noch sehr gut und ich finde, sie macht praktisch alles sonst richtig und gut, aber in der UBS, und das habe ich schon ein paar Mal...
Es sind zwei grosse Themen.
Bei der UBS
war Zöll mit Amerika
hat sie gut gemacht.
UBS.
Ja, Zöll hat sie gut gemacht.
Ja,
Zöll hat sie gut gemacht und die Finanzen hat sie im Griff. Ja, ist ja gleich, du kannst eine andere Meinung haben. Ich bin immer noch der Meinung, sie ist ein Superstar, sie ist super, aber nicht, was UBS betrifft, dort versagt sie völlig. Dort lässt sie sich von den falschen Leuten beraten, offensichtlich. Was ich das Schlimmste finde, und das habe ich ein paar Mal jetzt schon gesagt, es war völlig gegen Treue und Glauben gewesen. Man hat die UBS wirklich reingeredet in die Fusion, man hat ihnen gesagt, ihr müsst das machen, das ist ganz wichtig und so weiter. Ich weiss es sehr, sehr genau. Ich weiss es auch aus der UBS aus, aber auch aus der Bundesverwaltung. Die Bundesverwaltung oder die Bundesbehörden haben dort nie davon geredet, dass die Eigenmittelvorschriften so massiv werden, verschärft werden. Man ist davon ausgegangen bei der UBS, dass man die gleichen Regeln wird beibehalten wird, dass es nicht eine Verschärfung gibt. Und man hat gesagt, wir sind nachher grösser und so weiter. Und die Bundesbehörden haben gesagt, ja, das ist alles okay, das ist alles okay. Und jetzt kommt man so. Und deshalb finde ich, KKS hat da wirklich, wirklich auch gegen Treue und Glauben verstoßen, dass die UBS hässig ist oder besser gesagt, wirklich alarmiert, das verstehe ich völlig. Ich glaube, das letzte Wort ist noch gar nicht gesprochen, das Parlament wird das verändern und das wird eine grosse Niederlage sein von der Karin Keller-Sutter.
Also, da tust du natürlich die ganze Sache in ein ganz anderes Licht hineinstellen. Du, wenn du sagst, gegen Treu und Glauben. Das ist natürlich ein heftiger Vorwurf. Also UBS sagt ja, wir werden benachteiligt gegen ausländische Banken, die nicht so harte Vorschriften haben werden. Aber die UBS hat im Gegenteil zu den Auslandbanken eine faktische Staatsgarantie. Too big to fail. Wenn sie wieder mal von der Pleite steht, wird sie vom Staat gerettet. Das ist ja schon zweimal passiert. Das haben ausländische Banken nicht. Und eine Staatsgarantie, das kostet auch etwas. Und wir wollen es ja verhindern, dass es so weit kommt.
Also erstens ist das nicht wahr. Also meine, zum Beispiel die Deutsche Bank wird selbstverständlich auch nicht fallen gelassen. Das ist zwar nie nicht festgeschrieben, bei der UBS ist es auch nicht festgeschrieben, aber es ist völlig klar, wenn eine deutsche Bank in Krise kommt, würde der deutsche Staat das auch machen. Bei Frankreich müssen wir uns gar nicht die Frage stellen, ist sowieso klar. Selbst in England hat man gewisse Banken nachher kurzfristig verstaatlicht, um sie zu retten und nachher wieder verkauft, zum Beispiel Bank of Scotland. Und sogar die Amerikaner tun je nach Institut auch staatlich helfen. Das ist nicht wahr, weil es sind alle Systeme relevant und es ist immer ein bisschen gleiche Problem. Aber zurück zum anderen Thema. Man hat das angesprochen damals, wo die Fusion angestanden ist und die UBS hat darauf hingewiesen, wir werden viel, viel grösser und niemand in Bern hat ihnen gesagt, ja, das tut uns leid, ihr werdet dann nachher wirklich ganz anders behandelt. Das ist gegen Treu und Glauben. Und das Zweite ist wirklich, wieso sollen wir unsere letzte, einzige Grossbank so benachteiligen? Ich habe es nachgeschaut, das ist wirklich so, keine andere Bank in der Eurozone oder in Amerika hat so harte Eigenmittel Anforderungen zum machen. Warum der Swiss Finish? Das ist völlig unnötig und dass KKS das macht, verstehe ich nicht, weil das würde ich vielleicht auch noch betonen. Alle die Bankenkrise, die wir jetzt gehabt haben in den letzten Jahren, hat den Steuerzahler einfach nichts gekostet. Bei der UBS hat der Staat sogar noch eine Fürschung gemacht, über 1 Milliarde Gewinn gemacht. Bei der CS hat er nichts verloren. Und von dem her ist auch nicht, dass ich das gut finde, aber es ist einfach völlig falsch, immer so zu tun, als wäre die Bankenkrise fast lebensbedrohlich gewesen für die Eidgenossenschaft. Das ist nicht wahr.
Also das ist wieder dieses Argument, das natürlich völlig, völlig falsch ist. Wenn man jemanden kurz vor der Pleite rettet, weil die Liquidität nicht vorhanden ist, dann hat man etwas ganz Wichtiges gemacht. Ohne die Bereitstellung von staatlichem Geld hätte es einen Konkurs gegeben. Und was nachher passiert ist, unter anderen Umständen, ist faktisch viel weniger wichtig. Und das ist eine Staatsgarantie. Und das zeigt mir einfach, Markus, dass du von Wirtschaft und vor allem von Firmenführung wirklich wenig Ahnung hast. Wenn man kein Geld mehr in der Kasse hat für die Löhne und anderes, ist man pleite. Und wer einem dem hilft, der hat etwas ganz, ganz Wichtiges gemacht.
Ja gut, also es sind ja sehr viele Leute, die auch Ökonomie studiert haben, die genau der gleichen Meinung sind wie ich.
Nein.
Ich habe das mal selbstverständlich, also ein bisschen gut. Hast du das Gefühl, die UBS-Leute haben alle keine Ahnung von Betriebsführung? Hast du das Gefühl, es gibt so viele führende Leute in der Schweizer Wirtschaft, die das anders sehen? Nein, der Punkt ist, faktisch haben sie Staatsgarantie, selbstverständlich. Für was haben wir denn eigentlich die Eidgenossenschaft? Es muss doch möglich sein, dass Firmen, zum Beispiel auch Swiss Air, hätte man durchaus können retten. Wäre auch nötig gewesen, für was? Warum soll man da einfach eine Bank kaputt machen? Warum hat man CS fallen lassen? CS hätte überlebt, wenn die SNB damals mehr Mut gehabt hätte, wenn der Thomas Jordan einfach gesagt hätte, whatever it takes, das, was der Mario Draghi seinerzeit bei der EZB ja gemacht hat. Das ist absolut jenseits von Gut und Böse. Das ist die reine Schule der neoliberalen Ökonomie, wo nichts zu tun hat mit der Realität und übrigens kein anderes Land so vollzieht. Wir in der Schweiz machen hier einen Swiss Finish, der unserer letzten, einzigen Grossbank massiv schadet. Wir gehen sogar das Risiko ein, dass die UBS vielleicht sogar ihren Sitz muss verlegen wegen dem. Das ist nur noch dumm. Das versteht kein Mensch. Das hat nichts mit Ökonomie zu tun, sondern hat damit zu tun mit gesundem Menschenverstand. Und noch eine. Staatsgarantien haben sehr viele Firmen, weil gewisse Firmen einfach zu gross sind, als dass man die fallen lassen kann. Das ist nicht ein neues Kapitel. Das ist nicht ein neues Problem. Und ich sage es noch einmal. Es hat bei uns bis jetzt den Steuerzahler kein Rappen müssen das zahlen, er musste Garantien geben. Aber die Garantien, ja, aber die Garantien sind eingelöst worden und noch hat sich gezeigt, dass das Risiko eben gar nicht so gross ist. Fertig.
Mal, es ist, in dem Moment ist es riesig gewesen. Nachher ist dann eben, weil man das Geld gehört, kleiner wurde. Du kommst einfach nicht so recht raus. Also gut, das Ganze wird ja noch ins Parlament kommen. Es wird dann wahrscheinlich irgendeinen Kompromiss geben und du natürlich, wo auch deine Sponsoren musst, befriedigen mit deinen Voten in dieser Situation. Du hoffst natürlich, Gefühle, dass eben die UBS das nicht muss machen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, du vermischst verschiedene Sachen, weil UBS ist im Vergleich zu der ganzen Volkswirtschaft viel grösser als alle Banken in Deutschland im Vergleich zu ihrer Volkswirtschaft oder in Frankreich oder in Amerika. Es ist ein anderes Risiko, das vorhanden ist. Und die Drohung mit der Abwanderung nach Amerika. Give me a break. Das glaubst du nicht ernsthaft. Dort hat es A, keine Staatsgarantie, gar keine. Und B, die rechtlichen Folgen, die das würde haben, und Komplikationen, wären so gewaltig. Das ist einfach eine leere Drohung, die im Raum steht.
Das kann, das kann auch etwas anderes sein. Als Singapur. Zweitens würde ich darauf betonen, einfach für den Hörer, für den Record. Hast du jetzt etwa dreimal gesagt, ich komme nicht raus. Das zeigt, du hast nicht so starke Argumente. Weil ich sage ja nicht, du kommst nicht raus. Sondern es ist offensichtlich, dass da gewisse Leute unterschiedliche Meinungen haben. Es bleibt der Fakt bestehen, die Grossbank ist die letzte, die wir haben. Und das Risiko würde ich nicht eingehen als Politikerin. Dass KKS das eingeht, hat damit zu tun, dass sie falsche Berater hat, die sie falsch beraten. Ich verstehe das nicht. Und noch eines. Staatsgarantie ist nicht eine Schweizer Spezialität. Alle grossen Banken haben faktisch eine Staatsgarantie. Auch in Amerika wird lang nachgedacht, ob man denn eine ganz wichtige Grossbank fallen lassen oder nicht. Es ist immer wieder passiert, ich sage es noch einmal, in England, in Amerika, in Deutschland, dass man für eine gewisse Zeit den Staat reingegangen ist, um eine Bank zu retten. Nachher hat man wieder verkauft. Es ist ein völlig normaler Akt und es wird bei uns in der Schweiz so völlig dramatisiert, als wäre das so unglaublich gefährlich. Und noch eines, bis jetzt hat der Steuerzahler das letzte Mal in den 30er Jahren, wo man die Volksbank hat müssen sanieren musste, das hat uns etwas gekostet. Aber seither haben wir nie mehr müssen selber nachher wirklich Geld einsetzen, damit die Bank überlebt hat. Wir haben nur Garantien geben und die haben sich als richtig herausgestellt. Schau, bei der Swissair haben wir völlig unnötigerweise unsere Fluggesellschaft verloren, weil wir einfach eine Garantie nicht hätte geben wollen. Das war unnötig. Warum sollen wir bei der UBS das gleiche Risiko eingehen?
Also, KKS hat zwei grosse Themen. Ich wiederhole das. USA-Zölle und UBS-Vorlage bei den Zöllen klar versagt. Dein Donald Trump wiederholt das wieder und wieder und wieder und sagt, die Schweiz hat da falsch gehandelt und geht auf uns jetzt nochmal los. Und im Übrigen, da seine Zölle, die er da erhoben hat, du weißt es und was du ja super gefunden hast, dass mit der Rolex-Uhr und mit dem Goldbarren alles illegal war, hat er zurückgenommen. Jetzt muss er zurückzahlen. Auch die Schweiz. Ich weiss nicht, ob er auch den Goldbarren zurückgibt und die Rolex. Und jetzt bei der UBS sagst du, jetzt sind sie auch falsch, oder? Das findest du völlig falsch. Also ich glaube eben, dass mit dem Superstar, das musst du vielleicht nochmal überdenken.
Nein, ich glaube, du musst deine Kritik überdenken. Bei der UBS liest völlig falsch, weil du auch nicht rauskommst und bei der KKS liest eben auch gerade noch
falsch. Nein, jetzt kommst
du nicht raus. Ja, sicher. Ja, offensichtlich kommst du nicht raus. Offensichtlich kommst du nicht raus, wenn du solche Seich erzählst.
Okay, Seich erzählen. Nicht rauskommen, vorher hast du mich
vorgeworfen. Das ist jetzt Tipp von Ted. Das ist jetzt Tipp von Ted. Hösi habe ich nicht gesagt. Dass du ein Hösi bist. Nicht du.
Nein, ist aber gleich. Aber das sind so Wörter, so Mörgeli-Ausdrücke.
Ja, Hösi ist jetzt also lieb. Entschuldigung, also Hösi ist lieb. Da geht es. Also wenn wir nicht einmal mit dürfen über das Hösi bezeichnen. Was ist denn noch Gedanken- und Redefreiheit wert, wenn wir überhaupt nichts mehr dürfen zuspitzen?
Roger. Du darfst es sagen.
Das finden viele Leute nicht so peinlich. Nur die Leute, die sich betroffen fühlen das, empfinden das als peinlich.
Gut, also da bin ich also betroffen, bin ich als Auenhösi. Gut, habe ich zur Kenntnis genommen. Reden wir über den Irankrieg, zurückspulen, letzten Montag. Ultimatum vom Waffenstillstand war kurz vor dem Ablauf. Du hast gesagt, ich hoffe, dass der Trump jetzt da mal militärisch zuschlägt, Iran wieder zusammentätscht, um so seine deklarierten Ziele zu erreichen. Dann ist der Dienstag gekommen. Und Taco Tuesday. Trump zuckt zurück, wie auch immer in früheren Fällen. Das Ultimatum ist nicht nur verlängert worden, sondern ganz aufgehoben worden. Er hat dann Verhandlungen angekündigt, zweite Runde in Islamabad soll stattfinden, wieder mit seinem Team, mehrfach verschoben worden, J.D., Jared und Steve Whitcomb. Und dann haben die Iraner gesagt, jetzt sind wir gar nicht mehr in Pakistan. Riesige Blamage für den Trump. Und er hat noch gesagt, sie betteln um einen Deal. Aber er lügt weiter und stimmt natürlich alles nicht. Also, Markus, wie gross ist deine Enttäuschung jetzt?
Ist überhaupt nicht gross, weil die grösste Enttäuschung, die ich habe, ist, dass sie jetzt darauf verzichten, das alles richtig stellen, was du jetzt gesagt hast. Ich finde, das ist eine groteske Verzerrung von dem, was du gesagt hast. Ich meine, Iran bietet jetzt Amerikaner, will darüber reden, ein Abkommen zu machen, was die Hormuzstrasse betrifft. Iran ist am Ende. Iran verliert jeden Tag 400 Millionen, wenn sie ihre Öl nicht können exportieren können. Sie können es nicht exportieren wegen dieser Blockade. Blockade ist für sie ein Riesenproblem, vielleicht sogar grösser als Bombardierung. Dass jetzt der Trump noch einmal ausgewichen ist oder das noch verlängert hat, ja, ich habe es gesagt, ich hätte lieber, sie würden den Krieg weiterführen. Aber wenn die Blockade durchgehalten wird und der Trump dort nicht nachgibt, dann bin ich zufrieden, weil letztlich geht es darum, und das ist viel wichtiger als der Trump, Iran muss einen Regimewechsel haben, sonst wird unsere Welt nicht sicher bleiben. Das ist jetzt einfach das wichtigste Ziel und für das bin ich bereit, auch zu warten. Ich habe auch Geduld. Ich hoffe, dass die Blockade weitergeht und gehe auch davon aus, dass sie weitergeht. Und die Zeichen vom Iran sind eher, dass sie am Verzweifeln sind.
Also gut, du hast vielleicht nicht genau gesagt, was der Vorschlag von Iran offenbar sein soll. Sie haben gesagt, die Straße von Hormuz machen wir auf. Alles Weitere wird später verhandelt, auch die Atomfrage. Kann der Trump auf so etwas überhaupt eingehen? Dann ist man an dem Ort, wo man vorher war, und hat keins von den deklarierten Zielen erreicht. Atomfrage nicht, Regierungswechsel nicht, dass man die Bevölkerung unterstützt und so weiter. Man hat keins von diesen Zielen erreicht, sondern hat riesen Schaden angerichtet, auch für die Weltwirtschaft, und wäre dann wieder beim Punkt Null.
Ja gut, musst du mal in den Kommentar lesen von der Jerusalem Post und nicht immer die New York Times lesen. Bist du ein bisschen falsch informiert? Das ist ein Riesenerfolg bis jetzt. Ein Riesenerfolg militärisch. Hätte es das noch gar nie gegeben, dass man innerhalb von kürzester Zeit ein Land, das 90 Millionen Einwohner hat und 40 Jahre aufgerüstet hat, einfach innerhalb von 6 Wochen militärisch vollkommen zerstört, kaputt macht.
Und was hat es gemacht?
Ja, schau das Regime an. Wo ist das Regime? Das Regime bettelt, da sehe ich genau gleich wie der Trump, die bettelt um irgendeine Lösung. Sie probieren jetzt, wir bringen jetzt ein neues Abkommen, sagen immer wieder, ja, wir machen die Straße auf. Tatsache ist, die Blockade ist immer noch da. Die Blockade kostet den Iran jeden Tag 400 Millionen. Wenn sie das nicht wegbringen, die Blockade, dann wird das Regime nicht überleben. Und von dem her hoffe ich, dass der Trump einfach fest bleibt und schön sagt, ich mache die Blockade weiter. Ob er es durchzieht, sehen wir denn, ich weiss auch nicht, das ADHS beim Trump geht mir auch auf Nerven ab und zu. Das Hin und Her stört mich. Aber noch eines, es geht um Iran. Und Iran muss weg.
Gut, also, aber von dem reden wir jetzt nicht mehr, auch du jetzt nicht mehr, sondern jetzt geht's einfach darum, dass man versucht, eine Lösung zu finden, aber eine Lösung ist nicht in Sicht, sicher nicht so eine, die der Trump versprochen hat. Iran darf kein Atom haben, weder atomares Material, noch Atomanlagen. Wenn er einfach sagt, die Straße geht wieder auf, alles andere ist später, dann hat er ganz klar gezeigt, dass seine Strategie falsch war. Und wenn er anfängt kriegen nochmal, was ja du hoffst, dann wird es noch schlimmer, dann werden die Iraner die Entsaltungsanlagen am Golf zerstören, dass man dort nicht mehr leben kann. Es wird dann weitergehen mit der Sperrung von Hormuz, und das ist nicht nur schlimm für die Ölpreise, sondern auch Düngemittel, die nicht durchkommen. Es gibt Hungersnot dann weltweit etc. Es sieht überhaupt nicht so aus, Markus. Ja, dass da etwas Gutes rauskommt in der nächsten Zeit.
Du bist offensichtlich bereit, das Regime weiter zu akzeptieren. Das ist deine Meinung. Dann kannst du schauen, wie es weitergeht. Ja, du bringst ja nie einen Vorschlag. Du sagst ja nur
doch,
immer alles. Was würdest du denn jetzt
der
machen?
Der Vorschlag ist, man hätte den Krieg nicht machen dürfen.
Ja, das alle Amerikaner, geht es nicht.
Alle amerikanischen Präsidenten vorher haben das auch in Betracht gezogen und gefunden, es kommt nicht gut raus, haben es dann nicht gemacht. Also, jetzt sind wir in diesem Krieg drin und man muss ein Abkommen machen, wo man sich irgendwo trifft in der Mitte, was der Trump nicht eingesehen hat. Und er hat gesagt, der Deal, den Obama gemacht hat, sei der schlechteste Deal ever. Und die Hoffnung ist, dass er mindestens so einen guten Deal jetzt nochmal anbringt, dann wären wir viel weiter. Das ist meine Haltung.
Aber es sieht nicht so aus, dass es anbringt. Der Obama-Deal war ein Witz gewesen. Das war etwas vom Schlechtesten, was man je gemacht hat. Die Amerikaner haben sich lächerlich gemacht. Man hat Iran nachher wieder müssen beobachten dabei, wie es aufrüstet, weil das viele Geld, das sie nicht zurückgegeben haben, haben die Iraner so verbracht, um unter anderem alle Terrororganisationen gegen Israel zu unterstützen. Und ich verstehe dich da nicht. Ich muss schon sagen, Roger, ich bin wirklich immer wieder verblüfft, dass die sich von Israel irgendwie. Du denkst, ja, okay. Mit einem Abkommen, mit so einem verlogenen Regime, wirst du nie die Sicherheit bekommen, die du brauchst. Das Regime muss weg. Und ich meine, Trump hat ja nicht gesagt, dann geh jetzt auf den Vorschlag ein von den Iranern. Du tust immer, als hätte es schon fertig verhandelt. Dabei sind sie ja
nicht
am Verhandeln. Zweitens hat er ja seine
Abkommen.
Er hat seine Leute schon wieder zurückgezogen. Es ist vollkommen klar, mit jedem Tag, der vorbeigeht, wird Iran schwächer und schwächer. Der Trump hat viel mehr Zeit als die Iraner. Die Iraner sind am Versaufen, während Trump nicht am Versaufen ist. Er kann schön warten. Für ihn ist es ein
Für
ihn ist nicht Hoffnung, das ist eine realistische Einschätzung. Weil für ihn ist das Risiko von einem weiteren Krieg rein innenpolitisch ein bisschen grösser, als wenn er einfach die Blockade aufrechterhält und wartet, bis das Regime kein Geld mehr hat.
Also, er hat auch keine Zeit. Und die Frage ist, wer eine grössere Leidensbereitschaft hat, die Iraner oder die Amerikaner oder überhaupt der Westen oder die Welt, weil wir sind ja alle betroffen von dem Ganzen und es ist also nicht so, wie es jetzt gedacht worden ist. Man hat das Gefühl gehabt, in 3-4 Tagen, à la Venezuela, haben wir die Iraner in den Knien, wir verbomben die, wir sind so stark, hat nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert auch das nicht. Nicht einmal die Verhandlungen funktionieren. Und das ist doch das Traurige. Und du hast mir am Anfang gesagt, lob doch mal den Trump für das, was er gemacht hat.
Nein, das ist mir
ich
gleich.
Ich finde es super. Und mir ich habe gesagt,
Rauskommt.
Ja, dass es am Schluss gut rauskommt. Und Markus, so wie man es jetzt sieht, nach 2 Monaten, es ist vor 2 Monaten losgegangen, er hat gesagt, 4 bis 6 Wochen. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und die Schäden in der Welt werden riesiger und riesiger. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Und das Bombardieren, das du ja hoffst, das hat nichts gebracht. Noch mehr bombardieren bringt auch nichts. Und du sagst, das Regime muss weg. Ich bin einverstanden.
Ja, dann musst du nicht so defetistisch sein. Du bist ein totaler
Defetist. Nein, es geht nicht.
Ja, seit wann bringt man so ein absolutes Steinzeitregime nicht aus der Welt? Hör doch mal auf! Man hat jetzt 2 Monate Krieg geführt, das Regime ist militärisch erledigt. Es geht nur noch darum, bis die sonst noch zusammenbrechen. Entschuldigung. Und ich finde es wirklich, ich verstehe gar nicht, was du für eine Haltung hast. Du sagst immer, das Regime muss weg. Nein, du, offensichtlich. Nein. Tust du
man
das Regime
nicht wegbringen.
So, seit wann? Seit wann kann man es reden? Seit wann denn nicht? Das Dritte Reich hat man weggebracht. Man hat die Sowjetunion weggebracht. Was hast du das Gefühl, Iran sei jetzt da so wahnsinnig viel stärker als Dritte Reich. Hör doch auf. Ist gar keine Frage.
Also Markus,
es ist nur eine Frage.
Vergleich.
Es ist nur eine Frage von der Geduld. Den Krieg kann man absolut gewinnen, wenn man nicht innenpolitisch die ganze Zeit mit solchen Argumenten, die du auch immer wiederholst, die ganze Zeit Störungen bekommt. Aber es spielt keine Rolle, weil der Trump lässt sich da nicht so beeinflussen, ob es die New York Times das und das macht. Die sind völlig unglaubwürdig. Zuerst sagen sie kein Krieg. Wenn er nachher verhandelt, ist nicht gut. Es ist nie gut, was er macht. Er kann machen, was er will. Kein Krieg
Nein.
ist gut. Diplomatie ist nicht gut, alles ist nicht gut und am Schluss hoffen sie immer bei der New York Times und bei der Washington Post, dass doch der Iran gewinnt. Das sind Leute, die ihr eigenes Land hassen wie die Pest. Und das
mit solchen
Leuten kannst du doch nicht ernst nehmen. Nein, Roger, so Leute kannst du nicht ernst nehmen.
Ich nehme dich nicht ernst.
Ja, das ist wirklich, das ist so schlimm.
Das ist
nicht so schlimm. Viel schlimmer
ist gut,
sind die
ich
New York Times.
Darf ich wieder mal reden? Oder redest du alleine? Also, Tatsache ist, wenn du vergleichst mit dem Dritten Reich, da hat man 6 Jahre lang Krieg gemacht. Die Amerikaner sind Ende 1941 eingetreten, haben 100'000 Soldaten angeschickt. Amerika hat die Soldaten gar nicht. Die hat die gar nicht. Die Amerikaner haben etwa 200'000 Kampftruppen und der Donald Trump ist nicht bereit, einen richtigen Krieg zu führen, weil er hat totale Angst, das hat man gemerkt, als die 2 Piloten abgeschossen wurden, dass es Geiseln gibt und er dann so wieder so aussieht wie der Jimmy Carter und dann in die Lage hinkommen. Er getraut sich gar nicht, das Risiko von einem Krieg einzunehmen. Okay. Ich habe dir von Anfang an gesagt, aus der Luft alleine wird es nicht lange, wird man das Regime nicht können stürzen. Und ich sage jetzt 8 Wochen, 2 Monate später, offenbar bin ich richtig gelegen und du total falsch.
For the record, wer hat jetzt eigentlich den Krieg angefangen? Der Trump ist der einzige Präsident, der sich getraut hat, das zu machen. Etwas, was irrsinnig wichtig ist für die ganze Welt. So mutig war noch nie ein Präsident. Es ist unglaublich, dass man das so umkehren kann. Nein, nur der Trump hat das gewagt. Alle anderen Hösis im Weissen Haus haben das nicht gewagt und haben die ganze Zeit lamentiert und gejammert über die Atombomben und haben nichts gemacht. Der Trump ist jetzt der Einzige, der etwas macht. Und das ist für uns Europäer wahnsinnig wichtig. Es ist für die Israelis wichtig. Man kann nur dankbar sein und man muss auf den Sieg setzen gegenüber Iran und nicht die ganze Zeit einfach nur lamentieren, wie sie alles falsch machen, was völlig nicht stimmt. Die sind militärisch am Boden, die haben nichts mehr zu sagen. Schau mal, wo sie da irgendwo noch irgendeinen Angriff wagen. Und warum haben sie den Waffenstillstand, eingehalten? Weil die Iraner nichts mehr zu bieten haben. Das Letzte, was sie haben, das letzte Druckmittel, sind so Leute wie die Journalisten in der New York Times, die jammern über den Energiepreis, der ein bisschen aufgeht. Komm, hör mal auf, gib mir einen Break.
I give you a break. Ich bin schockiert, wie realitätsfremd du argumentierst. Zwei Monate nach Kriegsanfang, wo wir jetzt stehen, wo alles viel schlimmer geworden ist und alle die deklarierten Ziele, die du deklariert hast, sind nicht eingetreten.
Stimmt
nach
nicht.
Zwei Monaten Stimmt doch nicht.
Sie sind militärisch am Ende. Stimmt
Nein,
doch
du nicht. Hast gesagt.
Und das Atomprogramm, das wird immer noch weiterverfolgt, dass man das wegbringt, wegen dem
Aber hat nicht.
Ja, bis jetzt halt nicht. Was bist denn du für ein? Du hast das Gefühl, einen Krieg machen wir in zwei Monaten, bitte. Ich habe nie gesagt, dass der Trump recht hat, wenn er sagt, 4 bis 6 Wochen. Das habe ich von Anfang an ein bisschen überoptimistisch gefunden. Das ist das Einzige.
Okay, also, er ist unbelehrbar, er sieht es so und er wird das wahrscheinlich auch verteidigen. Kommt mir langsam vor wie einer, der noch auf der Botschaft in Saigon, da oben ist ein Amerikaner, was haben wir gewinnen, den Krieg noch, und dann in den Helikopter gestiegen ist und abgeflogen.
Den hätte man auch gewinnen können, wenn man nicht so politische Fehler
gemacht hätte. Trump hat gesagt, ich hätte ihn gewonnen, obwohl er Kriegsdienstverweigerung war, mit einem ganzen miesen Vorwand. Er hätte ja den Krieg gewonnen, hat er gesagt. Es wird immer lächerlicher mit dem Präsident, was er rausgeht. Und auch noch, dass er die Ukraine verraten hat und immer noch auf der Putin-Seite ist, dass sich das nicht berührt, das verwundert mich.
Nein, für die Ukraine ist der Krieg sehr gut. Du siehst ja, wie sie ihre Drohnentechnologie jetzt verkaufen können, wie die Amerikaner beeindruckt sind, wie sie lernen von der Ukraine. Und die Russen kommen nicht mehr für sie. Die Russen sind total am A. Unter anderem wegen dem Iran-Krieg. Also da verstehe ich übrigens dich auch nicht. Das ist gerade für den
da
Putin.
Da kommst du auch nicht raus.
Die verdienen
viel mehr Geld.
Da komme ich ziemlich gut raus, Roger. Und da glaube ich, da liegst du so im Schilf, das wirst du noch merken.
Gut, also seit Trump an der Regierung kein müde Dollar für die Ukraine. Allein die Europäer machen das. Jetzt mit 90 Milliarden, die sie da einsetzen. Und dank der Europäer können die Ukrainer mindestens noch den Krieg weiterführen und hoffen, dass sie so weit kommen, bis dann der Trump weg ist, dass die Amerikaner vielleicht da auch noch eine Aufgabe
haben. Auf welchem Kontinent liegt eigentlich die Ukraine? In Amerika oder in Europa? Wer ist eigentlich zuständig für die Ukraine? Die Europäer.
Ist doch nur richtig,
dass sie endlich zahlen, nachdem 4 Jahre die Amerikaner alles allein gezahlt haben. Hör doch auf, Roger. Also wirklich.
Also die NATO ist gegründet worden, damit Europa nicht überrollt wird von den Kommunisten. Und dass da zwischendrin ein Ozean war, hat eine sekundäre Rolle gespielt. Aber du redest jetzt wieder wie ein Isolationist, wo der Trump sich auch so gegeben hat, ausser dass er jetzt genau das Gegenteil macht, einen Krieg im Nahen Osten, wo er gesagt hat, das darf nicht passieren. So, also wir haben unsere Zeit, glaube ich, schon lange überschritten. Machen wir einen Punkt und wollen schauen, wie es nächste Woche aussieht. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.